Klatschen Sie nicht zu früh, warten Sie erst mal ab. Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich bin gerne hier zu Ihnen gekommen, stelle mich ganz kurz vor. Wie schon gesagt, mein Name ist Udo Fach. Ich bin von Hause aus Pastor der Freien Evangelischen Gemeinden, war 11 Jahre im Gemeindedienst, zunächst in einer missionarischen Aufbauarbeit in Lebach und Saarlouis im Saarland an der französischen Grenze. Dann 4 Jahre in einer alteingesessenen großen Gemeinde in Hahn, das ist so eine Kleinstadt bei Düsseldorf, Wuppertal in der Ecke, und bin seit 27 Jahren von meiner Kirche freigestellt für die Mitarbeit beim ERF, war dort die letzten 17 Jahre in der Leitung, im Vorstand als Programmdirektor, verantwortlich für Radio, Fernsehen, Internet und so weiter, bin jetzt im vorigen Jahr in die zweite Reihe getreten, um für jüngere Leute Platz zu machen. Bin jetzt noch zuständig für die etwa 1000 freien Mitarbeiter, die wir haben, Pfarrer, Pastoren, Prediger aus verschiedenen Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften, für unsere Abteilung Lebenshilfe und noch etwas für die theologische Verkündigung. Das ist die eine Seite meines Lebens. Die andere, ich bin Jahrgang 50. Ich bin an der Stelle, muss ich immer rechnen, ist gut, dass meine Frau nicht da ist, 38 Jahre verheiratet, das müsste stimmen. Wir haben 3 erwachsene Kinder, 2 Enkel und 2 weitere sind unterwegs. Und ich wohne in der Nähe von Wetzlar in der mittelhessischen Metropole Waldsolms-Kröffelbach. Kennen Sie alle, nicht? Mit 700 Einwohnern, wo sich Fuchs und Hase guten Nacht sagen. Wunderschön. Ja, zu dem Thema heute, über den Glauben in den Medien reden, Grundsätze zur Kommunikation nach außen. Gestatten Sie mir einige Vorbemerkungen. Das, was ich heute Morgen zu Ihnen sage, ist nur interessant für die Menschen, die andere Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen wollen. Zweite Vorbemerkung, wenn bei dem, was wir weitergeben, nicht Gottes Wirken durch seinen Geist hinzukommt, nützt das beste Kommunizieren gar nichts. Und die dritte Vorbemerkung, ich ziehe jetzt meine Jacke aus, weil die Luft hier schon grenzwertig ist. Einer meiner theologischen Lehrer hat mal gesagt, es kommt nicht auf die Textilien an, sondern auf den Text. Und die biblischen Texte sind gut. Sie haben ja jetzt gesehen, dass ich eine Jacke habe und okay. Ja, über den Glauben in den Medien reden, Grundsätze zur Kommunikation nach außen. Die erfolgreiche Krimi-Autorin Patricia Highsmith hat mal zum Schreiben gesagt, und ich übertrage das auf das Reden, sie hat gesagt, es ist unerhört, da redet einer von Leben und Tod, aber keiner versteht ihn. Und sie hat gesagt, der Grund dafür ist, dass was gesagt wird, ist zu schwer, zu anstrengend, zu langweilig. Und falls Sie nicht schon alles richtig machen, dann möchte ich mithelfen, Sie heute Morgen davon ein ganz klein wenig zu befreien, dass das, was Sie christlich kommunizieren, für Ihre Zuhörer nicht zu schwer ist, nicht zu anstrengend und nicht zu langweilig. Erstes Stichwort, nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit bei der Vorbereitung für das, was Sie weitergeben wollen. Wenn Sie nicht zufällig ein Naturgenie sind, werden Sie für die Ausarbeitung der kurzen Form erheblich mehr Zeit brauchen als für die Vorbereitung eines längeren Beitrags. Eine Kollegin beim ERF hat mich vor kurzem geärgert und hat mich darum gebeten, in 1,5 Minuten zu sagen, wer oder was der Heilige Geist ist. Wenn Sie sich nicht darauf vorher vorbereiten, können Sie eigentlich gar nichts Gescheites dazu sagen. Zweites Stichwort, reden Sie verstehbar. Es hat mal jemand gesagt, am Anfang war die Geste, also dass man jemand zuwinkt oder ihn lieb hält. Dann kam das Wort, dann kamen die Missverständnisse. Das Missverständnis ist in der Kommunikation der Normalfall. Das Missverständnis ist der Normalfall. Es sei denn, Sie sind wie ich 38 Jahre verheiratet. Ich habe manchmal noch gar nichts gesagt, dann sagt meine Frau, sag's besser nicht. Aber das ist ein aussterbendes Modell, nicht? In unserer Gesellschaft. Deshalb denken Sie von Anfang an daran, es reicht nicht, wenn Ihr Text theologisch richtig ist. wobei ja immer noch zu klären wäre, wer entscheidet, was theologisch richtig ist. Es reicht auch nicht, wenn er sprachlich richtig ist. Er muss auch verständlich sein. Und zwar muss er auf Anhieb verständlich sein. Und er muss interessant sein, und zwar für ganz normale Menschen. Nicht für irgendwelche Amtsschwestern oder Brüder. Nicht für sonstige Eingeweihte oder Engagierte. Gerade der theologisch-kirchliche Sprachgebrauch ist tückisch. Leute, die Theologie studiert haben, gebrauchen scheinbar alltägliche Ausdrücke, füllen sie aber meist sehr eigenwillig. Weiß wirklich jeder, dass sie mit Text einen bestimmten Abschnitt aus der Bibel meinen? Bei uns in Deutschland denken bei Matthäus immer noch mehr Leute an den Fußballspieler als an den Apostel. Und wer nicht christlich verwurzelt ist, wird Losung vielleicht missverstehen. Mein Nachbar ist Oberförster, der denkt bei Losung an das, was die Tiere bei der Morgentoilette hinter sich gelassen haben und von worauf er schließen kann, ob da ein Fuchs oder ein Dachs die Spur gezogen hat. Der käme niemals auf das Herrnhuter Büchlein. Selbst Menschen mit Hochschulabschluss, das zeigen Untersuchungen, verwechseln Ökumene mit Ökonomie. Und vor allem Vorsicht mit Fachausdrücken. Darum, nächstes Stichwort. Ihre Rede sei ein Thema, alles andere ist vom Übel. Ihre Rede sei ein Thema, ein Gedanke, alles andere ist vom Übel. Es reicht, wenn Sie in einem Beitrag einen wesentlichen Gedanken rüberbringen. Bleiben Sie streng bei einem Gedanken, einem Bild, einem Thema. Die Ein-Thema-Regel ist bei der kurzen Form das A und O. Die kurze Form verstärkt zwar alle Probleme, wie ich eben schon sagte, ist viel schwieriger als die lange Form, eröffnet aber noch viel mehr Chancen. Alle Versuchungen und Versuche, einen Gedanken durch einen zweiten zu ergänzen oder zu erläutern, führen beim Hörer unserer kurzen Botschaften fast zwangsweise zur Verwirrung und führen damit schließlich zum Abschalten. Darum einer meiner wichtigsten Merksätze heute Morgen: weniger ist mehr. Wenn Sie die Gleichnisse Jesu schon mal genau untersucht haben, haben Sie festgestellt, alle Gleichnisse Jesu haben einen einzigen Zielgedanken, einen sogenannten Skopus. Und wenn man bösartig ist, kann man sogar die Gleichnisse Jesu gegeneinander ausspielen. Ich behaupte sogar, weniger ist immer mehr. Wo man zu viel gibt, gibt man zu wenig. In einem kurzen Beitrag können Sie nicht mehr als einen wesentlichen Gedanken rüberbringen, ohne den Hörer zu überfordern. Es ist wichtig, dass Sie die Gedächtniskapazität Ihrer Zuhörer richtig einschätzen. Möglicherweise im Radio oder im Fernsehen oder auch im Internet erreichen Sie Menschen aus allen Volksschichten. Lesen können nur relativ wenige, schreiben auch nur relativ wenige, aber Radio hören können fast alle, Fernsehen gucken können auch fast alle, ins Internet können auch fast alle. Jetzt haben alle Menschen, Sie auch und ich auch, ein Ultra-Kurzzeitgedächtnis, ein Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis. Die Informationen, die ich Ihnen heute Morgen weitergebe, gehen zunächst in Ihr Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Das nimmt sich so einen Hauch von einer Sekunde Zeit und überlegt, ob es die Informationen weiterleitet oder löscht. Ins Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis macht wieder dasselbe und überlegt, weiterleiten oder löschen ins Langzeitgedächtnis. Jetzt ist das mit dem Langzeitgedächtnis so wie mit meinen vielen Büchern. Wenn ich an meine vielen Bücher denke, könnte ich heulen. Nicht, weil ich die meisten nicht gelesen habe, sondern das meiste, was ich gelesen habe, habe ich wieder vergessen. Jetzt können Sie sagen, naja, Fach, das liegt an der begrenzten Kapazität eines Langzeitgedächtnisses. Da geht nicht mehr rein. Aber möglicherweise ist es bei Ihnen und bei denen, mit denen Sie kommunizieren wollen, ähnlich. Bei manchen Medien kommt es sogar noch erschwerend hinzu, zum Beispiel beim Radio. Radio hören ist Nebenbeschäftigung. Ganz viele Leute machen währenddessen was anderes. Fernsehgucken wird immer mehr zur Nebenbeschäftigung. Manche machen sogar, die hören gleichzeitig im Internet irgendwas und schreiben noch was und so weiter. Deshalb beschränken Sie sich auf eine Kernaussage, auf einen wesentlichen Gedanken. Die Liebe zu unseren Empfängern gebietet diese Differenzierung, gebietet diesen Mut zur Einseitigkeit. Ein badischer Erweckungsprediger, Alois Hennefer, hat mal gesagt, wer auf den Hirsch zielt, lässt den Hasen laufen. Ich habe bei mancher Verkündigung den Eindruck, da versucht einer mit einem einzigen Schuss den ganzen Wald zu treffen. Aber es knallt nur laut und die Tiere laufen fröhlich applaudierend weiter. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph und Theologe, hat es ein bisschen gebildeter ausgedrückt. Er hat gesagt, wer ein Korrektiv zu bieten hat, muss einseitig sein. Kräftig einseitig. Wir dürfen unsere Zuhörer und Zuhörer nicht überfordern, Zuschauer. Anstatt ihnen ein kleines Licht zu zeigen, ihnen im positiven Sinne heimzuleuchten, so wie man früher Leute mit der Laterne nach Hause gebracht hat, wird er oft wie mit einem Scheinwerfer überblendet. Besser ist dem anderen nur einen Teilaspekt zu zeigen. Wohlverstanden, es geht um die kleine Ration, nicht verkleinertes Evangelium. Wer von 100% nur 5% anspricht, hat die anderen 95% nicht verleugnet. Es gibt welche, die glauben nur noch 5%. Das ist ein anderes Problem. Einseitig sein heißt, ich trete auf eine Seite, ohne zu verzerren. In der Werbung, das haben Wissenschaftler herausgefunden, gibt es 4 besondere Merkmale, 4 Verständlichmacher. Das erste Merkmal ist Einfachheit. Da haben Sie wieder diesen Mut zur Einseitigkeit. Wenn Sie so unmusikalisch sind wie ich und alle anderen in der Familie sehr musikalisch sind und wenn wir dann Weihnachten wieder zusammensitzen und versuchen, irgendwelche Lieder zu singen, dann setze ich mich meistens hinter die Tanne, um die anderen nicht aus dem Takt zu bringen. Nicht? Aber wenn ich dann im Auto allein unterwegs bin, dann versuche ich schon mal so eine Melodie zu pfeifen und dann merke ich, das, was ich da pfeife, ist ja gar kein Heilslied aus dem angelsächsischen Sprachraum, sondern irgend so eine Melodie einer blöden Suppenwerbung. Und dann bin ich samstags mit meiner Frau im Supermarkt einkaufen und schiebe aus Solidarität den Einkaufswagen und auf einmal merke ich, da oben steht ja diese Suppe, nicht? Und dann sage ich zu meiner Frau, wir sind ja nicht von Werbung abhängig, aber eine Dose können wir ja mal mitnehmen. Oder wenn alle Kinder zu Hause sind, auch 3 und schon dampft samstagmittags bei uns auf dem Tisch dieses Süppchen. Was ist passiert? Eine ganz schlichte, einfache Melodie hat sich in mir festgesetzt. Wenn Sie kommunizieren wollen, vergessen Sie eins nie. Einfachheit ist der wichtigste Verständlichmacher. Das zweite ist Ordnung, Gliederung. Es geht darum, dass derjenige, mit dem Sie kommunizieren, den Aufbau erkennt. Die innere Folgerichtigkeit Ihrer Gedanken. Dass er sich zurechtfindet. Dass er die Übersicht behält, dass er weiß, das hatten wir gerade schon, das ist jetzt dran, das kommt noch. Es geht um den roten Faden. Erstes Merkmal Einfachheit, zweites Merkmal Ordnung, drittes Merkmal Prägnanz, Kürze, Knappheit. Sich aufs Wesentliche beschränken, auf Präambeln, Verzierungen und Begleiterklärungen verzichten. Goethe hat an Eckermann geschrieben, lieber Freund, ich schreibe einen langen Brief, denn ich habe wenig Zeit. Das ist genau das Problem. Erstes Merkmal Einfachheit, zweites Merkmal Ordnung, drittes Merkmal Prägnanz, viertes Merkmal ist der Aha-Effekt oder die sprachliche Stimulanz. Ich finde, für uns ist der Aha-Effekt das Evangelium von Jesus Christus. Ich hatte vor Jahren, ich war ja in meinem früheren Leben mal Gemeindepastor, einen Kommunisten zu beerdigen. Der wollte wahrscheinlich nicht von mir beerdigt werden. Aber seine Frau wollte nicht, dass er wie ein Hund begraben wird. Und dann habe ich ihn beerdigt und konnte ja außer seiner Vita, seinem Lebenslauf, nichts anderes sagen. Und habe dann über irgendeinen Evangelientext gepredigt in der Trauerfeier. Und nachher gab es so ein Kaffeetrinken und dann kamen 2 seiner kommunistischen Freunde, 2 der Funktionäre zu mir und sagten, Herr Pastor, das ist ja hochinteressant, dass so etwas im Evangelium steht. Die hatten vielleicht schon seit Jahren oder noch nie eine Kirche besucht. Das Evangelium hatte den Aha-Effekt in sich. Und da der biblische Grundwasserspiegel sicher in Österreich genauso wie in Deutschland immer mehr im Sinken begriffen ist, haben wir immer mehr Chancen, wenn wir das Basiswissen vermitteln, dass ein Aha-Effekt entsteht. Nächstes Stichwort, der Hörer hat nur eine Chance. Der Hörer hat nur eine Chance. Es gilt die Regel, der Zuhörer soll sich in Anführungsstrichen nichts merken müssen. Wenn er irgendwo hängen bleibt und Sie weitermachen, ist er raus. Darum, das Wichtigste gehört nach vorn. Darum, immer eins nach dem anderen sagen. Keine Vorwegnahmen, keine Rückbezüge, keine Einschiebsel. Nur eine Information pro Satz. Was der Hörer nicht sofort verstanden hat, ist rettungslos verloren. Und sei es noch so wichtig. Und sei es noch so richtig. Deshalb klare Sätze. Nicht mehr als einen Nebensatz. Ich sage immer, Schachtelsätze sind ein Charisma der Intellektuellen, aber keine biblische Gnadengabe. Schachtelsätze entstehen meistens nur beim Aufschreiben vorher. Deshalb eine Grundregel, wenn Sie etwas aufschreiben, was Sie nachher mündlich weitergeben wollen, nicht mehr als 13 bis 15 Wörter pro Satz. Eine der in Deutschland und Europa am meisten gelesenen Zeitschrift, die Bild-Zeitung, hat eine Grundregel, 5 Wörter pro Satz. Das macht diese Zeitschrift so einfach zum Lesen. Ob das immer gut ist, was da drin steht, ist ein anderes Thema. Menschen tun sich schon schwer damit, von normalen Menschen verstanden zu werden. Das liegt nicht in erster Linie an der Verwendung einzelner Fremdwörter. Die kennt und toleriert der normale Hörer vielleicht noch mehr als eine akademische Sprache. Das Problem der Akademiker ist, sie haben studiert. Von ihrer Sprache weiß der normale Gesprächspartner, dass sie begriffslastig und voller Hauptwörter dahertönt. Gesucht wird die Alltagssprache, die weder in die Banalität verfällt, noch sich beim anderen anbiedert. Deshalb ein weiterer Merksatz, je einfacher sie sprechen, umso besser. Bei dem Satz kriegen immer die Intellektuellen sofort Ausschlag ins Gesicht. Weil wenn sie eines nicht wollen, dann ist, dass sie auf Anhieb verstanden werden. Weil, nicht? Deshalb füge ich immer hinzu, verwechseln Sie bitte nicht einfach mit dumm. Das ist was anderes. Nächstes Stichwort, Mut zum Kopfsprung. Mut zum Kopfsprung. Es geht um die Frage, wie fange ich an? Wie gewinne ich die Aufmerksamkeit des anderen? Zeit für die bedächtige Einleitung haben Sie in einer Kurzform ohnehin nicht. Und Zeit für große Regieanweisungen gibt es bei dieser kurzen Form auch nicht. Zum Beispiel Sätze wie diese, damit wende ich mich der anderen Frage zu oder nun kommen wir zu Punkt 2 und so weiter, können Sie vergessen. Der Zuhörer erwartet solche Verzierungen auch gar nicht. Der erste Satz muss dem Hörer Orientierung geben. Er muss bei ihm Neugier und Interesse wecken. Der Hörer will mit dem ersten Satz überzeugt sein, dass es sich lohnen könnte, weiter zuzuhören. Vor allem der Zuhörer oder Zuschauer in einer unkirchlichen Situation. Also jemand, der dem Evangelium noch fernsteht, will ganz schnell erfassen, es könnte sich für mich lohnen, weiter zuzuhören. Jean-Baptiste Metz, ein katholischer Theologe, hat gesagt, Religion ist positive Unterbrechung des Alltags. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Wenn zum Beispiel jemand morgens Radio hört und frühstückt und ist da ganz genüsslich bei zu frühstücken, wie wir das heute Morgen noch viele von uns getan haben, und plötzlich kommt da ein Gedanke, der ihn aufmerksam werden lässt, und dann auf einmal legt er die Zeitung so langsam beiseite. Dann ist das erreicht, worum es geht. Deshalb rein in die Handlung, rein in das Thema, beginnen Sie mit einem Satz, der aufhorchen lässt. Wenn ich in einer Radiosendung sagen würde, liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein, heute mit mir über das Thema Sünde nachzudenken, dann würden alle sagen, naja, ist dagegen. Es wird schon ein bisschen konkreter, wenn ich sagen würde, ich lade Sie ein, mit mir über das Thema Sünde nachzudenken am Beispiel der Lüge. Aber die meisten würden sagen, wie ich den Laden hier kenne, der ist nicht dafür. Nicht? Spannend wird es, wenn ich damit beginnen würde, was eine Frau einmal auf eine rhetorische Frage von mir hin im Gottesdienst gesagt hat. Plötzlich stand diese Frau auf und sagt, ich habe seit 10 Jahren nicht mehr gelogen. Da kommt ja Spannung auf, nicht? Die Christen sagen, aber was geht doch nicht? Vielleicht war doch so ein paar Wochen so ein Stück Lebenslüge dabei. Und die Nichtchristen sagen, ist doch spannend, dass diese Frau in diesen schweren Zeiten das 10 Jahre geschafft hat, nicht zu lügen. Nicht? Also da ist schon richtig Spannung. Ganz spannend wäre es, wenn ich im ersten Satz dieser Sendung sagen würde, Lügen befreit. Lügen befreit. Das ist wahrscheinlich dann meine letzte Sendung beim ERF, weil ich anschließend zum Aufsichtsrat eingeladen werde. Irgendein Hörer wird das melden, nicht? Und so. Nicht? Es sei denn, ich könnte es beweisen. Nächstes Stichwort, die Mitteilungsabsicht muss klar sein. Die Mitteilungsabsicht muss klar sein. Was wollen Sie dem Hörer sagen? Anders gesagt, mit wem wollen Sie wohin? Es geht darum, im Bild gesprochen, dass Sie den Hörer oder den Zuschauer an die Hand nehmen. Schaffen Sie eine Dialogatmosphäre. Sie sprechen zu Menschen und nicht zu einer Sache. Kommunikation hat immer mit Inhalt und Beziehung zu tun. Mit Inhalt und Beziehung. Sie kommen auf der Sachebene immer dann besser zurecht, wenn die Beziehungsebene zwischen Ihnen und Ihren Zuhörern oder Zuschauern oder sonstigen Gesprächspartner positiv ist. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, egal in welchem Medium Sie kommunizieren oder auch im Gespräch oder im Hauskreis oder von der Kanzel, dass Sie am Anfang Vertrauen schaffen. Und dabei gilt auch, nur wer das Ziel vorher kennt, findet auch die Mittel und Wege dahin. Nächstes Stichwort. Absender und Empfänger müssen deutlich erkennbar sein. Der Hörer, der Zuschauer muss erkennen, wer spricht zu mir. Er muss merken, das ist ein Christ, der zu mir spricht. Einer, der sich zur Gemeinde Jesu Christi zählt. Einer, der den Aussagen in der Bibel vertraut. Einer, der gute Erfahrungen damit gemacht hat. Der Absender der Botschaft muss deutlich erkennbar sein. Und der Empfänger muss erkennbar sein. Der Zuhörer oder Zuschauer muss merken, wer angesprochen ist. Redet er zu Christen, die schon ganz lange dabei sind? Oder rede ich zu Christen, die erst kurze Zeit in der Nachfolge Jesu stehen? Oder rede ich zu Menschen, die mit dem Christsein gar nichts am Hut haben? Dazwischen liegen ja Welten. Hierbei gilt, ich muss mich für einen Hörer oder Zuschauer entscheiden. Und dabei ist es wichtig, je mehr Sie schon vorher vom Hörer und Zuschauer wissen, umso besser. Wer einen anspricht, spricht viele an. Wer alle ansprechen will, erreicht kaum einen. Stellen Sie sich bitte vor, Sie machen einen Besuch bei einem Menschen. Mit diesem Menschen wollen Sie kommunizieren. Dann wird der Absender und auch der Empfänger klar erkennbar. Nächstes Stichwort, anschaulich soll es sein. In Abwandlung des Wortes aus dem Kleinen Prinzen, wo es heißt, mit 63 gehen einem schon mal Satzteile verloren. Ne, und so. Man sieht nur mit dem Herzen gut, gilt für die Kommunikation, vor allem im Radio, nicht jetzt für das persönliche Gespräch, man sieht nur mit den Ohren gut. Beim Hören müssen die Bilder zunächst im Kopf des Hörers entstehen. Deshalb ist grundsätzlich das Erzählen bei der Verkündigung besonders vorteilhaft. Eine erzählte Geschichte eignet sich dafür fast immer besser als die Auslegung von theologischen Begriffen. Man spricht ja nicht in Ideen zu den Menschen. Man spricht zu ihnen in Bildern. Mit Ideen schafft man Klarheit. Dann sind manche Fromme schon zufrieden, wenn sie Klarheit geschaffen haben. Aber durch Bilder erreicht man die Menschen. Es geht darum, dass beim anderen, wenn ich zu ihm rede, egal durchs Radio oder sonst wo, auch wenn ich von meinem Glauben erzähle, vor seinem geistigen Auge ein Film abläuft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich an die Gleichnisse Jesu denke, zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn, beziehungsweise den verlorenen Söhnen. Wenn ich malen könnte, ich könnte den Vater malen, der vor dem Hof steht. Ich weiß ganz genau, wo der steht. Oder der gute Hirte ist für mich immer im nordhessischen Bergland unterwegs, um dies eine Schaf so lange zu suchen, bis er es endlich findet. Warum ist er im nordhessischen Bergland unterwegs? Weil ich da die Geschichte im Kindergottesdienst das erste Mal gehört habe. Da ist dieser Film entstanden. Ich war zwar schon mal in Israel, aber der gute Hirte ist immer noch im nordhessischen Bergland unterwegs. Das ist der stärkste Film. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus nicht nur Bilder und Geschichten gebraucht hat, weil er Orientale war, als er über diese Erde ging, sondern weil er auch wusste, die transportieren die biblische Wahrheit am besten. Was einer gehört und gesehen hat, gehört und gesehen, das behält er besser. Nächstes Stichwort, Alltagserfahrungen sind wichtig. Alltagserfahrungen sind wichtig. Beispiele aus der Lebenswelt ihrer Gesprächspartner. Alltagserfahrungen sind wichtig, aber bitte nicht nur anknüpfen. Die anderen fragen nach der Realisierbarkeit unserer Mitteilungen. Sie fragen, kann ich das, was der andere mir empfiehlt, in meinem Leben praktisch umsetzen? Die Geschichte sollte auf jeden Fall aus dem Alltag der Menschen sein. Ich habe mal in einer Morgenandacht im ERF erzählt, dass ich einen Bußgeldbescheid bekommen habe. Und auf dem Weg bei uns in die Cafeteria begegneten mir mehrere Kollegen, die sagten, einen Bußgeldbescheid hätten sie auch schon mal bekommen, nicht? Das ist Alltagserfahrung, nicht? Für ganz viele, nicht? Nicht? Wenn aber einer im Seniorenkreis von Software und Hardware spricht, das ist nicht so die Alltagserfahrung erhalten. Verstehen Sie? Für den Alltag ist Ihr Gesprächspartner Spezialist. Und dabei ist es wichtig, dass Sie die Fragen des anderen ernst nehmen und ihm die Fragen beantworten, die er hat, und nicht die Fragen, die Sie beantworten können. Wenn der andere merkt, dass ihm eine angeblich alltägliche Begebenheit oder Erfahrung vorgesetzt wird, die nicht ganz stimmig ist, dann schaltet er ab. Dann sagt er, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Besonders sauer reagiert er, wenn er merkt, dass die Geschichte eben doch in ihrem Prophetenstübchen am Schreibtisch entstanden ist. Im Sinne von Bertolt Brecht, er merkt die Absicht und ist verstimmt. Dabei schreibt das Leben selbst die besten Geschichten. Einer der erfolgreichsten Kabarettisten in Italien, Beppe Grillo, der hat auch im Wahlkampf mitgemacht und so weiter, der hatte jeden Abend eine halbstündige Sendung und hat eigentlich nur über das erzählt, was in Italien passierte. Gut, Berlusconi war da noch im Geschäft und so weiter, da konnte. Und höchste Einschaltquoten. Es geht im Grunde darum, dass Sie ganz aufmerksam leben und sehen und hören, was um Sie herum passiert. Dass Sie das auch festhalten, sich irgendwo merken, damit Sie es dann irgendwann, dann, wenn Sie es brauchen, abrufen können. Ein erfolgreicher Marketingmanager wurde gefragt, warum er so erfolgreich ist. Und er sagte, einige Fahrten in der überfüllten S-Bahn bringen mehr als das Studium von Berichtsbänden von Zielgruppen. Verstehen Sie? Der hat gehört, worüber reden die Leute. Was treibt die um? Sie können 100 Velocricom-Presse besuchen. Wenn Sie nicht die Leute um sich herum wahrnehmen, nützt Ihnen das alles gar nichts. Nächstes Stichwort. Das Verb ist der Motor der Sprache. Das Verb ist der Motor der Sprache. Jeder Satz sollte nur eine Information enthalten. Und jeder Satz sollte klar und geradeaus formuliert sein. Nebensätze und Einschübe stören. Wir können nicht die Situation des Zuhörers ändern, aber unseren Schreibstil. Nur die Verben machen einen Text verständlich. Und die Verben machen einen Text auch farbig und lebendig. Deshalb gehören sie in Sprachtexten nach vorn. Jeder Satz wird zumindest im Deutschen vom Verbum gesteuert. Das Verbum enthält die Hauptinformation. Substantive stellen nicht die Hauptwörter im Satz dar, wie das eine veraltete Bezeichnung suggerieren könnte. Vermeiden Sie den Nominalstil. Wo es Begriffe hagelt, da ziehen unsere Gesprächspartner die Köpfe ein. Besonders dann, wenn es theologische Begriffe hagelt, ziehen sie die Köpfe ein. Wer sich verständlich machen will, muss sparsam umgehen mit Substantiven. Je mehr Substantive Sie in einem Satz sprechen und je weniger Verben, desto größer wird für den Zuhörer, den Gesprächspartner, die Informationsdichte. Darum beachten Sie, das Verb ist der Motor der Sprache. Sie kennen wahrscheinlich das aus der Bibel abgeleitete Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. In einer Parodie hat man die Handlung in Substantive umgeschrieben. Da heißt es, nach Aushebung einer Grube zum Zwecke der Schädigung anderer liegt auch für den Urheber ein Hinabstürzen im Bereich der Möglichkeit. Sie lachen. Wissen Sie, warum Sie lachen? Das ist die Sprache, wenn Sie von einer Behörde einen Bescheid bekommen, nicht? Nicht? Und überlegen, soll ich zahlen oder nehme ich besser einen Anwalt, nicht? Das ist diese Sprache. Da haben die Juristen ganz lange. Ich habe ein Seminar vor Juristen gemacht, die konnten alle gar nicht lachen. Ja, sie sind auch Juristen, nicht? Und die konnten alle gar nicht lachen an der Stelle. Wenn Sie sich gleich in der Pause unterhalten und wir würden Ihr Gespräch aufnehmen, würden wir feststellen, dass Sie im Wesentlichen Verben gebrauchen. Es sei denn, Sie sind schon so krampfhaft verkopft, dass Sie keine Verben mehr... Aber dann sollten Sie auch nicht kommunizieren. Man kann im Reich Gottes Großartiges leisten, ohne je zu reden. Es muss ja gar nicht jeder reden. Das Verb ist König. Erzählen Sie Ereignisse, statt dass Sie Begriffe gebrauchen. Schildern Sie Szenen. Bauen Sie Dialoge ein. Erzählen Sie in Gegenwartsform. Die Journalisten sagen, kein Telegrammstil mit Substantiven. Telegrammstil mit Substantiven provoziert den Irrtum. Lösen Sie sprachliche Verkürzungen auf. Denken Sie darüber nach, wie Sie bestimmte wichtige theologische Begriffe übersetzen können in den Alltag. Nächstes Stichwort. Vorsicht bei Varianz. Vorsicht bei Varianz. Ist der zutreffende Begriff einmal gefunden, soll man auch bei ihm bleiben. Im Dialog mit dem Gesprächspartner müssen Sie ganze Zeit mit diesem einen Begriff arbeiten. Der nicht-christliche Gesprächspartner kommt schon durcheinander, wenn Sie mal vom Messias reden, mal vom Heiland reden, mal vom Retter reden, mal vom Sohn Gottes. Dann weiß der nicht mehr, wer was ist. Ist orientierungslos. Nicht Abwechslung, sondern Wiederholung schafft Verständlichkeit. Wortbegabte Menschen, die das auffassen können, sind eine Minderheit. Ein sehr erfolgreicher Redner aus den USA hat mal gesagt, erst sage ich den Leuten, was ich ihnen sagen werde. Dann sage ich es ihnen und dann sage ich ihnen, was ich ihnen gesagt habe. Klingt doof, nicht? Ist aber unwahrscheinlich erfolgreich. Nächstes Stichwort, Redundanz ist gefragt. Redundanz, R-E-D-U-N-D-A-N-Z. Muss ja ein Fremdwort dabei sein. Mit Redundanz ist gemeint, ich gebrauche mehr Wörter, als zum Verständnis erforderlich sind. Redundanz statt Varianz. Redundanz unterscheidet den Hörtext vom Lesetext. Redundanz heißt alles, was erklärt, was eine Sache anschaulich macht, was einprägen hilft. Redundanz ist auch das, was für den Zuhörer Verschnaufpausen verschafft. Erzählen verschafft immer Verschnaufpausen. Wortvarianten bringen dagegen nur scheinbar Abwechslung. Wortvarianten verunsichern viele Gesprächspartner. Wenn der Gesprächspartner durch eine Wortvariante irritiert wird, reicht der Zweifel in dieser Sekunde aus, um seine Konzentration zu behindern. Und diese Irritation führt meistens dazu, dass der Zuhörer den folgenden Satz nur noch halb versteht. Wichtige Begriffe und Formulierungen, zum Beispiel Glaubensaussagen, die wesentlichen sollten Sie parat haben, aus dem FF parat haben. Dazu muss man Bibel lesen, dazu muss man Bibelverse lernen, das sind Selbstverständlichkeiten. Als ich studiert habe, hat unser Lehrer für Neues Testament uns die wesentlichen Passagen aus dem Neuen Testament zum Auswendiglernen aufgegeben. Immer über Weihnachten, zur Freude meiner Verlobten und aller anderen. Nicht? Und so. Und er hat gesagt, die Kommunisten können das Manifest, die Guten. Nicht die dritte Garnitur, aber die Guten können das Manifest und so weiter. Und ihr habt die Bibel zu kennen. Wenn Sie Glaubensaussagen gebrauchen, müssen Sie diese sogar wiederholen, damit sie sich einprägen. Sie müssen drumherum reden. Das bedeutet, ich sage eine Sache mehrfach. Ich unterstütze die Aussage. Ich erläutere sie. Ich formuliere sie unter verschiedenen Gesichtspunkten. Es geht um Entfaltung, Variation, Veranschaulichung, Farbigkeit, immer ein und derselben Sache. Technisch gesprochen, es geht darum, mit zusätzlichen Bestandteilen die eine Information abzusichern, damit nachher der andere weiß, worüber Sie mit ihm gesprochen haben. Nächstes Stichwort, ohne Stimme geht es nicht. Versuchen Sie, sich in eine private Atmosphäre hineinzuversetzen. Lassen Sie hören, was Sie zu sagen haben. Mit Ihrer Stimme setzen Sie gleichzeitig ein Stück Persönlichkeit ein. Ihre Stimme ist ein Instrument Ihrer Mitteilung. Wir hatten früher bei EF Medien in Deutschland einen Redakteur, der hätte aus dem Telefonbuch vorlesen können. Die Leute wären gesegnet gewesen. Eine wunderbare Stimme, nicht? Ich habe so eine Stimme, ich könnte Kreide essen, die wird nicht besser, nicht? Die bleibt so, nicht? Und so weiter. Also eine Stimme ist was ganz Wesentliches. Denn Inhalte werden über Beziehungen vermittelt. Das gilt auch für eine christliche Rede. Haltung und Aussehen zum Beispiel spielen im Radio gar keine Rolle. Ist gar kein Thema. Fernsehen spielt das eine ganz wichtige Rolle und so weiter. Insofern kommt sehr viel darauf an, wie etwas gesagt wird. Sprich, damit ich dich sehe. Wenn der andere sie sieht und sie ihm dann gefallen, dann hört er ihnen gerne zu. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Vermittlung des Inhalts ihrer Botschaft. Außerdem ist zu beachten, jetzt wenn Sie sagen, das muss er gerade sagen, sprechen Sie langsam. Haben Sie Mut zur Pause. Wir haben heute Morgen sowieso noch eine begrenzte Zeit hier. Nur wer langsam spricht, kann verstanden werden. Artikulieren Sie aber Ihre Worte nicht gedehnt. Die Artikulationsgeschwindigkeit gehört unverwechselbar zum Sprecher. Ich war mal irgendwo auf der Welt, wo man auch Deutsch spricht, und dann habe ich einen Vortrag gehalten, und dann kam am nächsten, ersten Abend jemand, sagt, ob ich nicht langsamer sprechen könnte, und am nächsten Abend habe ich versucht, langsamer zu sprechen, dann kam eine ältere Dame zu mir und fragte, ob ich nicht noch ein bisschen langsamer sprechen könnte, und dann habe ich gesagt, wenn ich noch langsamer spreche, denkt meine Frau, ich hätte Tropfen genommen. Okay? Also die Artikulationsgeschwindigkeit gehört unverwechselbar zum Sprecher. Langsam sprechen dagegen meint Pausen machen, Atem holen, manchmal auch Pausen machen, da wo kein Komma oder Punkt ist. Pausen, ich verrate Ihnen jetzt was, falls Sie es nicht... Pausen sind beim Reden das Zweitwichtigste. Nächstes Stichwort, lesen Sie beim Schreiben und zwar laut. Damit meine ich, wenn Sie ein Manuskript verfassen, eine Rede verfassen, ein kurzes Statement verfassen und so weiter. Die Hörer oder Zuschauer sollen möglichst gar nicht merken, dass sie das, was sie hören, dass das vorher geschrieben worden ist. Das ist die hohe Kunst der Rede vor einem Mikrofon. Deshalb schreiben Sie es auf, wie Sie sonst auch sprechen würden. Reden Sie nicht wie gedruckt, sondern schreiben Sie, wie gesprochen wird. Sie müssen das Ohr des anderen erreichen, nicht sein Auge. Deswegen ist es egal, ob die Sätze dem Hochschulanspruch genügen. Die Ansprache wird für Hörer gemacht. Es geht um Hörerorientierung. Fürs Hörenschreiben ist das Gegenteil von Knappschreiben. Der Leser hat ja optische Hilfen, zum Beispiel Überschrift, Gliederung, Großbuchstaben, farbige Markierungen. Er kann den Text mehrmals lesen und so weiter. Der Redende muss die optischen Hilfen durch akustische ersetzen. Der redet ja wie gedruckt, ist bei der Verkündigung kein Kompliment. Da muss man vorher schreiben, wie man es hört. Sprachliche Stolpersteine stehen schnell auf dem Papier. Wenn man seinen Text selbst laut spricht, merkt man, was man nicht sprechen kann. Noch besser ist es, Sie haben jemanden, der das kritisch begleitet, was Sie sagen wollen. Es darf aber nicht jemand sein, der Sie gerne hat, sondern jemand, der Sie kritisch sieht. Sonst hat das keinen Zweck. Wenn die Frau sagt, Schatz, wie immer wunderbar, dafür kann man sich nichts kaufen. Nicht? Es muss einen einer schon ganz kritisch begleiten. Scheuen Sie sich nicht, verschiedene Formulierungsvarianten wirklich auszuprobieren. Korrigieren Sie getrost. Aber korrigieren Sie Ihr Manuskript so, dass Sie es nachher selber noch lesen können. Nur beim lauten Sprechen merkt man, was man nachher sprechen kann. Nur beim lauten Sprechen, wenn man es stoppt, merkt man auch, wie lange man spricht. Sonst nicht. Nächstes Stichwort, die allgemeinen Verständlichkeitsregeln. Die allgemeinen Verständlichkeitsregeln. Ich nenne mal vier, es gibt sicher mehr. Aktiv ist besser als passiv. Aktiv ist besser als passiv. Es ist besser, Sie sagen, Gott liebt Sie, als dass Sie um die Ecke umsprechen und sagen, Sie werden von Gott geliebt. Konkret ist besser als abstrakt. Komme ich nachher nochmal drauf. Ganz viele christliche Aussagen sind nicht konkret. Ganz viel christliche Verkündigung ist nicht konkret. Dann für die Intellektuellen unter Ihnen, Bejahung ist verständlicher als Verneinung. Manche schaffen es ja noch von der doppelten Verneinung zur Bejahung zu kommen. Und dann, Wörter der Umgangssprache sind verständlicher als Fachbegriffe. Gestern war Reformationstag. Das war eines der ganz großen Verdienste Dr. Martin Luthers, Umgangssprache geschaffen zu haben. Deswegen hat das Evangelium sich so verbreitet. Nächstes Stichwort, Sie wollen den Hörer gewinnen, nicht ködern. Sie wollen den Hörer gewinnen, nicht ködern. Sauer reagiert der Hörer, wenn er das Gefühl hat, mit einer interessanten Episode geködert worden zu sein, nur um gleich darauf mit theologischen Richtigkeiten traktiert zu werden. Wir haben nicht die Aufgabe, den Gesprächspartner mit ausgefallenen, vielleicht sogar witzigen Geschichten zu angeln, nur um ihn anschließend mit moralischen Appellen fertig zu machen. Der andere ist auch ärgerlich, wenn er mit rhetorischen oder vereinnahmenden Fragen angegriffen wird, etwa in dem Sinne, haben wir das nicht alle schon mal erlebt? Oder alle schon mal vor dieser Frage gestanden? Mal Hand aufs Herz und so weiter. Richtig, wir sollen den Gesprächspartner abholen. Aber dann dürfen wir ihn nicht im Regen stehen lassen. Am besten ist es, wenn die von uns erzählte Geschichte für sich selber spricht. Nächstes Stichwort. Und wie kommt die Bibel ins Spiel? Und wie kommt die Bibel ins Spiel? Aller Weltsweisheiten abzusondern kann nicht das Ziel unserer christlichen Kommunikation sein. Der Glaube, von dem wir reden, muss biblisch begründet sein. Diesen Glauben muss ich vor meinem Gesprächspartner nicht verstecken. Das bedeutet nicht, dass ein kurzer Beitrag in jedem Fall ein biblisches Zitat enthalten muss. Diese Art von Legitimation ist überflüssig. Aber er muss Evangelium enthalten. Evangelium kann er auch enthalten, wenn ich eine Geschichte erzählt, wie jemand trotz einer Krise glaubt. Das ist auch Evangelium. Bei allem gilt, setzen Sie keine Bibelkenntnis voraus. Bauen Sie nicht auf eine verschüttete Bibelkenntnis Ihrer Zuhörer, Ihrer Gesprächspartner. Diese Exoten sind im Aussterben begriffen. So jemand wie meine Mutter, die biblisches Wissen im Elternhaus vermittelt bekommen hat, biblisches Wissen in der Kirche vermittelt bekommen hat und biblisches Wissen im Religionsunterricht vermittelt bekommen, das gibt es nur noch ganz, ganz selten. Glauben Sie auch nicht, dass alle biblischen Aussagen sofort verstanden werden. Sie, falls Sie in einen Hauskreis gehen, machen Sie mal einen Test. Nennen eine biblische Aussage und jeder schreibt, was er darunter versteht. Gucken Sie, dass Sie im Frieden auseinandergehen. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Ganz schwierig. Bitte vermeiden Sie dogmatische Formulierungen, sind fast immer überflüssig, weil meistens Ihre Gesprächspartner Laien sind. Für mich gibt es den Unterschied zwischen Klerus und Laien nicht, aber Sie wissen, was ich meine. Lösen Sie das, was Sie am liebsten in theologischen Formulierungen und Begriffen sagen würden, in ein Bild oder einen Vorgang auf. Der Theologe Gerhard Ebeling hat schon vor ganz vielen Jahren gesagt, predige keine Dogmatik, aber predige nie ohne Dogmatik. Und er wollte damit sagen, das, was ich glaube, also die Dogmatik, das muss ich im Herzen haben, das muss ich im Kopf haben. Darauf kommt es an. Es gibt Verkündiger oder Christen, die predigen zweifelsohne die Wahrheit, aber nichts als die Wahrheit. Wer 10-mal sagt, Jesus lebt, hat nicht gelogen. Doch der Zuhörer hat nichts davon. Der Zuhörer möchte wissen, wie er mit diesem Jesus leben kann. Das ist für ihn die spannende Frage. Es gibt viele Predigten und Andachten, in denen ist nichts falsch. Aber es bewegt sich bei den Zuhörern auch nichts. Dann bitte ich Sie, vermeiden Sie die Sprache Kanaans. Das heißt ja in der Bibel nicht, daran sollt ihr die Christen erkennen, dass ihr sie nicht versteht, sondern an der Liebe sollen wir erkannt werden. Ich will Ihnen ein schönes Beispiel aus der Sprache Kanaans vorlesen. Das sind so Glücksfälle, wenn man sowas findet. In einem kirchlichen Sonntagsblatt hat ein Doktor der Theologie über ein seelsorgliches Gespräch mit einer Frau berichtet. Und da schreibt er, sie, also die Frau, war sehr erleichtert, als ich sie nicht tadelte, sondern ihr den Weg zum Hinlegen vor dem Herrn wies. Der Außenstehende sagt, es ist interessant, was in der Kirche gruppendynamisch passiert, nicht? Dabei hat er ihr geschrieben, dass er der Frau gesagt hat, sie soll ihre Probleme Jesus sagen. Aber warum so einfach, wenn es auch kompliziert geht, nicht? Für den Verfasser eines solchen Textes haben derartige Worte vielleicht Sinn, aber man muss sich klar machen, was damit für Schranken aufgerichtet werden. Solch eine Aussage geht in einem nicht-missionarischen Hauskreis, weil da automatisch die Übersetzungsarbeit geleistet wird. Die Leute sagen, das meint er ganz anders, nicht? Mit der Zeit lernt man, Sprache Kanaans ist einfacher als Griechisch und so weiter. Paulus würde eine solche Sprache vermutlich als lieblos bezeichnen. Das Ärgernis des Kreuzes, also der Skandal von Golgatha, sollte im Kreuz liegen, nicht aber in der Welt- und Menschenferne unserer Sprache. Die Sprache Kanaans ist bei manchen christlichen Kreisen offizielle Umgangssprache, aber achten Sie mal darauf, schon vor der Kirche oder vor dem Gemeindezentrum sprechen dieselben Leute draußen nachher über Autos, Mode und Sport ganz hervorragend. Man kann sie sogar verstehen, nicht? Der Glaube wird oft in Formeln eingepackt, die nur Insidern zugänglich sind. Und in manchen frommen Kreisen sind die Insider nur dann froh, wenn der Glaube in diesen Formeln eingepackt wird, weil sie sagen, das ist richtig, nicht? Wehe, man formuliert es anders. Akzent ist nicht schlimm. Ebenso gehören eigentlich Fremdwörter nicht in die Kommunikation hinein. Bei Fremdwörtern passiert Folgendes. Der sie nicht versteht, sagt entweder, der dazu uns spricht, das ist keiner von uns. Oder aber er sagt, der will klüger sein als ich. Und dann kommt auch Freude auf, nicht? Vermeiden Sie auch Verallgemeinerungen und Pauschalurteile, weil Sie entweder den Gesprächspartner versuchen zu vereinnahmen oder auszuschließen. Wenn Sie sagen, nicht wahr, es geht uns doch allen gut, wird der Arbeitslose sagen, du hast gut reden. Mir geht es nicht gut. Und jetzt haben Sie eine ganz unnötige Barriere. Oder Beispiel, wir Christen. Ist immer wieder zu hören. Wer ist das? Alle, die getauft sind? Werden die baptistisch gesinnt und Ihnen gleich fragen, aber bitte ab wann, nicht? Gleich ist Stimmung da, nicht? Weil das ist ja alles, nicht? Gar nicht so einfach. Oder es gibt eine falsche Solidarität. Damit meine ich, ich muss eine Kommunikationsebene finden, wo beim Gespräch ich zu Hause bin und der andere auch noch zu Hause ist. Wenn ich in Frankfurt am Hauptbahnhof einem Drogenabhängigen sage, ich verstehe dich, dann sagt der Udo Fach, du spinnst doch, du hast noch nie gespritzt. Wenn ich aber sage, ich kenne aus einer bestimmten Phase meines Lebens eine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, dann sagt er vielleicht, das kenne ich auch. Und dann merken Sie, haben wir eine Ebene, wo wir miteinander reden können. Ich habe gehört, Sie haben gestern Morgen, da konnte ich noch nicht hier sein, in einer Andacht Johannes 1 betrachtet. Und in Johannes 1, 14 heißt es, das Wort ward Fleisch, nach Luther übersetzt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Richtig übersetzt müsste es im Griechischen heißen, das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Das verstand der Orientale. Wenn Gott Mensch wird im Orient, dann muss er zelten. Wenn Gott in Grönland Mensch geworden wäre, hat er einen Iglu gebaut. Verstehen Sie? Gott hat die Kommunikationsebene getroffen. Luther hat angesichts des kleinen Christuskindes gesagt, Gott hat sich schmal gemacht für uns. Kommunikationsebene. Weitere Beispiele. Immer wieder hört man, der moderne Mensch. Wer ist das denn? Der Computerfachmann aus Japan, der in Salzburg arbeitet? Der Zuhälter, der im Prostituiertenviertel in Wien arbeitet? Oder das Mütterchen hier hoch oben in den Bergen, das jeden Morgen die Herrnhuter Losung liest? Wer von den dreien ist der moderne Mensch? Weil die leben ja alle heute. Verstehen Sie? Oder das Fernsehen ist schlecht. Was ist schlecht? ERF-Fernsehen ist nie schlecht. Könnte mich nicht daran erinnern, dass es mal schlecht gewesen wäre. Sie verstehen? Wort zum Sonntag ist manchmal schlecht. Ja, gut, okay. Oder aus der Bibel wissen wir. Weiß das außer Ihnen noch jemand? Ich habe mal eine Sendung gesehen, da hat der deutsche Kabarettist Jürgen von der Lippe ein Spiel gemacht, eine Unterhaltungssendung. Und dieses Spiel bezog sich auf die letzte Folge der Lindenstraße. Jetzt waren aber diese Leute, diese beiden, die er nach vorne rief, von dieser Serie genauso befreit wie ich. Und deswegen hatten die noch nie gesehen. Und deswegen musste er ihnen die letzte Folge erklären, damit sie mitspielen konnten. Was will ich damit sagen? Immer dann, vor allem je missionarischer es wird, umso mehr, wo sie biblisches Wissen voraussetzen, wenn der andere es nicht hat, ist er außen vor. Wenn sie zum Beispiel ihrem Freund sagen, und dann hatte mein Freund sein Damaskus-Erlebnis. Dann sagt der andere, würde ich doch in diesen Tagen gar nicht hinfahren. Selbst die Bundesregierung rät ab davon, nicht? Ja, wie soll er auch darauf kommen, dass da mal einer vor den Toren der Stadt Damaskus dem auferstandenen und erhöhten Christus begegnet ist? Nicht? Etwas weiteres, was gerne Politiker in der Opposition und Christen gebrauchen, ist der Pessimismus und die Schwarzmalerei. Goethe hat gesagt, der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Und der südamerikanische Bischof Don Elder Camara hat gesagt, Vorsicht, der Pessimismus ist ein Schädling. Er ist wenig konstruktiv. Was ich damit sagen will, machen Sie die dunkle Welt nicht noch dunkler, als sie schon ist. Die Menschen wissen selbst, wie dunkel ihre Welt ist. Und wenn Sie anfangs ihrer Rede oder wie immer sie kommunizieren, 2-3 Minuten Panik machen, dann kriegen sie nachher keine Kerze mehr zum Brennen. Ein weiteres Problem, viele christliche Beiträge sind zu allgemein. Was ich höre, ist zwar richtig, aber nicht zutreffend. Als ich vor 46 Jahren meine ersten Schritte als Christ machte, da haben wir ein Lied gesungen, da hieß es in einer Strophe, hast du Hemmungen und Beschwerden, es kann alles besser werden. Das klingt so wie Apothekenwerbung. In dem Lied hieß es immer richtig weiter, Jesus will der Helfer sein. Aber das interessiert den Hörer, den Zuschauer, unseren Gesprächspartner. Wo und wie will Jesus in meinem Leben der Helfer sein? Darauf kommt es an. Nächstes Stichwort, wer sind wir? Wer sind wir? Denken Sie zweimal nach, bevor Sie ein Wir gebrauchen. Wir ist fast immer falsch. Wir ist falsche Prophetie. Der eine oder andere von Ihnen ist ja wahrscheinlich Pfarrer oder Pastor und so weiter. Selbst wenn Sie nächsten Sonntag im Gottesdienst sagen, wie wir letzten Sonntag gehört haben, dann ist das falsch. Es sei denn, Sie haben letzten Sonntag alle eingeschlossen, keiner ist rausgekommen und kein neuer ist reingekommen. Sonst können Sie dieses Wir nicht sagen. Das ist zum Beispiel das Problem bei Fortsetzungsreihen in Gottesdiensten. Bei uns gibt es manchmal eine Fortsetzungsreihe. Ich kann mich manchmal noch daran Nein denken, weil ich die Bibelstelle vom letzten Sonntag auch schon mal gehört habe. Der andere ist außen vor. Die Zuhörer, die Gesprächspartner haben ein ganz feines Gespür für Vereinnahmungsversuche. Ich wiederhole, eine klare Absenderangabe ist wichtig, aber der andere will und soll die Freiheit haben, seine eigene Stellung zu beziehen zu dem, was er da hört. Der befreienden Botschaft, die wir weitergeben, entspricht eine Sprache der Freiheit. Beispiel, der reiche Jüngling. Der reiche Jüngling wollte unbedingt ins Reich Gottes kommen. Die Forderung Jesu wollte er aber nicht erfüllen. Deswegen ging er traurig davon. Und Jesus war auch traurig. Aber er hat ihn gehen lassen. Vielleicht erlebt Ihr Gesprächspartner Ihre Botschaft gerade dann als überzeugend und glaubwürdig, wenn Sie sich fest vornehmen, ihm die Freiheit zu lassen, auch Nein zu sagen oder ich weiß nicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird er Nein sagen zu Sätzen wie diesen: Jeder Christ sollte und das muss man so machen und da gibt es gar keinen anderen Weg und so weiter. Dann wird es schwierig. Nächstes Stichwort: Der Weg zur Meinungsänderung führt auch über den Konsens. Die Übereinstimmung. Der Weg zur Meinungsänderung führt auch über den Konsens. Der Weg zur Meinungsänderung führt zunächst einmal nur über den Konsens. Provokation bewirkt nichts. Provokation bewirkt nur Eigenbefriedigung des Provozierenden. Provokation geht nur gegenüber Studenten und Hochschülern und so weiter. Sonst klappt das Stilmittel der Provokation gar nicht. Wenn ein Evangelist die Heiden provoziert, freuen sich zwar die Christen, aber nicht die Heiden. Der amerikanische Medienforscher Tony Schwarz sagt, dass der Zuhörer nicht eigentlich eine Botschaft empfängt, sondern vielmehr Signale. Und zwar Signale, die die Informationen reflektieren, die er bereits im Kopf hat. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage Justiz, dann hört er ganz aufmerksam zu. Das war sein Leben lang sein Geschäft, wenn ich das richtig einschätze, nicht? Und wenn ich sage Wels oder irgendwie der Ort heißt, dann hören Sie zu. Und zwar zunächst mal wird nur das freigesetzt, was vorhanden ist. Es kommt also bei der Informationsvermittlung auf der Seite des Kommunikators immer darauf an, einen attraktiven Impuls auszusenden, um den anderen zu gewinnen. Und dabei ist es zunächst einmal wichtig, dass es bei dem anderen aus der allenfalls geteilten Aufmerksamkeit zu einer vollen Aufmerksamkeit kommt. Der nächste Schritt ist dann, dass es bei dem anderen von der vollen Aufmerksamkeit zur Reaktion kommt. Darum nächstes Stichwort: Hindernisse in der Kommunikation. Hindernisse in der Kommunikation. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat jahrelang die Gänse hinter sich herlaufen lassen und hat dann von den Gänsen auf die Menschen geschlossen und hat dafür den Nobelpreis bekommen. Ich vereinfache jetzt sein Lebenswerk, er würde sich... Aber er kann das nicht mehr hören. Aber er hat folgende Hindernisse in der Kommunikation festgestellt. Gesagt heißt nicht gehört. Gesagt heißt nicht gehört, ich wiederhole. Gehört heißt nicht verstanden. Gehört heißt nicht verstanden. Verstanden heißt nicht zugestimmt. Verstanden heißt nicht zugestimmt. Zugestimmt heißt nicht getan. Zugestimmt heißt nicht getan. Und getan heißt nicht, es wiederholt zu tun. Getan heißt nicht, es wiederholt zu tun. Ich will Ihnen noch eine Hilfsformel vorstellen. Eine Formel, die bei der Vorbereitung mancher Andachten, Predigten oder sonst was helfen kann. Sie hilft nicht bei allen. Das ist die sogenannte AIDA-Formel. AIDA hat nichts mit der Oper von Verdi zu tun, sondern kommt auch aus der Werbung. Das erste A steht für Attention, Aufmerksamkeit herbeiführen. Denken Sie an die beiden Kommunisten, die nach der Beerdigung zu mir kamen und sagten, das ist ja hochinteressant, dass so etwas in der Bibel steht. Das I steht für Interest, das heißt Interesse wecken. Dass der andere entdeckt, das geht mir ja auch so. Ich habe ja auch schon mal einen Bußgeldbescheid bekommen. Die Religion sitzt im ganzen Leben und nicht nur in den Grenzsituationen. Das D steht für Desire. D-E-S-I-R-E. Alles klar? Ich wusste gar nicht, dass sogar hier in Österreich die Katzen auch fromm sind. Okay, noch ein ganz kurzer Augenblick und dann haben Sie es geschafft. Und so, dann kann die Katze hier übernehmen. Also. Ja, gut. Ich bin gleich fertig. Ich halte mich an die Zeit hier. Das D steht für Desire, D-E-S-I-R. Damit ist der Wunsch gemeint. Der andere muss sagen, wenn er ein christliches Angebot hört, so möchte ich auch sein. Das ist das ideale Ergebnis der Verkündigung. Uns hat mal eine Weinkönigin geschrieben, die eine Fernsehsendung gesehen hat und hat uns geschrieben, da war immer von Gemeinde die Rede. Das muss etwas sehr Schönes sein. Wie lerne ich die kennen? So muss das sein. Und das zweite A schließlich steht für Action. Das heißt Handlung. Ich muss dem anderen sagen, was er tun kann. Einen Schritt. Nicht zwei, drei Schritte auf einmal. Die geht keiner. Ein Schritt. Ich ihm eine Idee davon vermitteln, wie sein Leben gelingen kann. Und darüber hinaus halte ich es für ganz wichtig, dass sie frohe Botschaft weitergeben. Wenn ich mich recht entsinne, hat, glaube ich, mal alles damit angefangen. Anfangs war es, glaube ich, als frohe Botschaft gedacht. Ne, meine ich. Meine das so in Erinnerung zu haben. Jesus hat nicht gesagt, tut Buße, sonst kommt ihr in die Hölle. Wird manchmal gepredigt. Jesus hat gesagt, tut Buße, also kehrt um zu Gott, ändert euren Sinn, denn das Himmelreich, und damit meinte er sich selbst, ist nahe herbeigekommen. Der Grund umzukehren ist frohe Botschaft. Das ist das Entscheidende. Adolf Schlatter hat gesagt, der Theologe, wer sich selbst kennt, ist mit anderen barmherzig. Wer sich selbst kennt, ist mit anderen barmherzig. Und ich zitiere Viktor Frankl: Wollen wir eine Brücke schlagen von Mensch zu Mensch, so müssen die Brückenköpfe nicht die Köpfe sein, sondern die Herzen. Klassisches Beispiel ist für mich die Begegnung von Jesus mit der Ehebrecherin. Johannes 8 steht das. Jesus sagt zu den Leuten, die die Frau steinigen wollen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Das ist die Liebe, mit der er die Frau schützt. Und er sagt zu der Ehebrecherin, Sünde geht fort nicht mehr. Das ist die Wahrheit. Hier kommen beide Dinge in wunderbarer Weise zusammen. Zwei Schlussfragen am Schluss. Wenn Sie irgendetwas vorbereitet haben, schriftlich und so weiter, egal wofür, sollten Sie sich immer erstens fragen, was kann wegbleiben, ohne dass Verluste entstehen? Es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man etwas ausgearbeitet hat, gedacht hat, hat es aufgeschrieben, hat er schon mal reflektiert und merkt, dass es gut ist, nicht? Weil es ja von einem selber ist, nicht? Und dann soll man sich davon trennen. Das tut weh, nicht? Okay, das ist das eine. Das andere, die andere Frage, was muss noch hinzukommen, damit es vollständig wird? Was muss noch hinzukommen, damit es vollständig wird? Sie können das in den nächsten Wochen bei sich selbst, falls Sie predigen oder Andachten halten oder was auch immer, oder auch bei anderen feststellen. Wir Christen sind in der Analyse sehr gut, dass diese Welt schlecht ist und dass die Menschen schlecht ist. Und das beschreiben wir ganz ausführlich. Aber in den Lösungen sind wir schlecht. Die Lösungen kommen immer nur ganz, ganz kurz, wenn überhaupt. Ich will damit nicht sagen, dass wir auf alle Fragen eine Antwort haben. Ich habe auch in meinem Leben nicht auf alle Fragen eine Antwort. Aber auf eine Reihe Fragen haben wir ganz klare Antworten, die für das Leben gut sind und für das Sterben gut sind, bis in Gottes neue Welt hinein. Ich schließe mit zwei Zitaten. Das eine ist von Charles Haddon Spurgeon. Kennen Sie vielleicht sogar, ihr müsst die Fische ködern und wenn sie nicht anbeißen, so tadelt den Fischer, nicht die Fische. Liebe Fischerinnen und Fischer, wir sollten uns selbstkritischer sehen und aufhören, auf die Fische zu schimpfen. Und das andere, das ist für die ganz Klugen, unter den Klug sind sie alle, sonst wären sie gar nicht auf so einem Kongress, da fahren ja nur kluge Leute hin, das ist ja die Voraussetzung und so, aber für die ganz Klugen unter ihnen, der Köder muss den Fischen schmecken, nicht dem Angler. Der Köder muss den Fischen schmecken, nicht dem. Jetzt haben Sie heute gehört, weniger ist mehr, ein Impuls reicht, keine Fremdwörter, auch ein bisschen ihre Bibelkenntnis einschränken und alles. Ist so, als wenn man eine Krone aufhat und dann wird dann ein Zacken nach dem anderen rausgebrochen. Nicht? Und das Schlimmste, was einem passieren kann, man hat irgendwo kommuniziert und dann hört man, wie zwei Oberschüler sagen, der hat aber einfach gesprochen. Nicht? Das tut richtig weh, nicht? Weil, wenn einer auf Anhieb verstanden hat. Aber die Chance ist sehr groß, dass Gott einen dann gebrauchen kann. Ob er das macht, ich sage das am Anfang, das ist seine Sache. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Danke. Ich habe in meinem früheren Leben mal Kaufmann gelernt, deswegen bin ich billiger als er. Ich habe ein Büchlein mitgebracht, das ist noch druckfrisch, die Seiten sind fast noch warm, mit meinem Kollegen Rolf-Dieter Wiedemann herausgebracht, Verständlich vom Glauben reden. Wo ich in 13 Punkten entfalte, wie ein ganz normalsterblicher Christ zu anderen Menschen über seinen Glauben reden kann. Für 4,50 Euro. Ja, das ist ein Preis, nicht? Der Wiedemann und ich müssten 400 Jahre alt werden, damit wir für das Geld mal essen gehen können. Da gibt's nichts für. Aber ich wollte unbedingt, dass das günstig unter die Leute kommt, vor allem, wenn ich an theologischen Ausbildungsstätten bin. Ich habe noch ein paar andere Andachtenbücher mit, aber hier verständlich vom Glauben reden. Da hinten in der Ecke, ich habe einige da. Vielen Dank. Super. Und wir